Hallo und herzlich willkommen zum Voice Podcast, dem Podcast von der Generation Z für die Generation Z und alle, die sich für sie interessieren. Mein Name ist Jan Bayer, ich bin Content Creator, Creative Director und berate außerdem in Social Media und Generation Z-Fragen. Vor allem aber hoste ich diesen wunderbaren Podcast hier, um mit spannenden Persönlichkeiten aus der Generation Z und um die Generation Z über ihre Ziele, Visionen, Träume und Wege dorthin zu sprechen. Die dritte Folge hier kommt leider ein bisschen verspätet, was vor allem daran liegt, dass ich die letzten zwei Wochen auf diversen Jobs in Österreich und Spanien unterwegs war und mich so ein bisschen zeitlich verkalkuliert habe. Das soll auf keinen Fall wieder vorkommen, das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Nichtsdestotrotz habe ich auch jetzt endlich in dieser Folge wieder einen super, super spannenden Gast für euch. Es ist Daniel Barke. Daniel ist CEO von Work Genius und hat auch einen eigenen Podcast, nämlich den Free Talent Podcast. Da war ich auch schon mal zu Gast, kann man gerne mal reinhören. Daniel ist jetzt zwar nicht mehr ganz die Generation Z, aber in meinen Augen trotzdem sehr, sehr spannender Gast für diese Folge, denn Daniel hat seine Firma Work Genius sehr erfolgreich vor 8 Jahren mit etwa Anfang 20 gegründet, also in dem Alter, in dem sich einige von uns ja gerade befinden. Und auf welche Hürden er dabei gestoßen ist, wie er diese gemeistert hat und über noch ein paar andere Dinge habe ich mit Daniel in dieser Folge gesprochen. Ich finde, es ist super spannend, da kann man echt was lernen und damit wünsche ich euch viel Spaß direkt rein in den Podcast. Hallo Daniel, schön, dass du heute Zeit hast, dass wir heute hier bei dir sitzen dürfen.
Moin Jan, freut mich.
Wir sitzen ja gerade hier in eurem Work Genius Office. Du bist gerade aus den USA zurück von einem Business Trip mit deinem anderen Work Genius Team in den USA. Und wir sitzen hier jetzt und es ist niemand da. Normalerweise sitzen hier 50 Leute. Die arbeiten jetzt aber gerade alle mehr oder weniger flexibel von zu Hause. Und das ist ja dann auch so ein bisschen der Beweis deiner Theorie, die du irgendwann mal hattest, dass das flexible Arbeiten in der Zukunft Bestand haben wird.
Genau, so kann man es wahrscheinlich sagen. Du hast recht, ich bin gerade aus den USA wiedergekommen, habe natürlich verpflichtend meine Quarantänezeit absolviert und bin jetzt wieder im Büro. Ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie so schnell geht mit dem Thema flexiblen Arbeiten und in der drastischen Form, aber am Ende ist das, was wir ja vorhergesagt haben oder was auch unserer Vision entspricht, dass Arbeit eben wesentlich flexibler wird. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich jeden Tag hier ins Büro komme und einer der ganz wenigen bin, die hier sind, mir fehlt es schon auch mit Leuten zu arbeiten und flexibel arbeiten verbinde ich nicht nur mit Remote, sondern einfach mit flexibleren Strukturen und ein bisschen mehr Leute im Büro könnten es schon wieder sein.
Ja klar, und ich meine, wir hätten uns ja wahrscheinlich für den finalen Proof dieser Theorie auch alle andere Umstände gewünscht. Aber nichtsdestotrotz scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Aber lass uns mal vorne anfangen. Wenn du wir sagst, meinst du Work Genius? Das ist die Firma, die du vor 8 Jahren gegründet hast. Erzähl uns mal, was ist Work Genius und wie kam es dazu?
Genau, also vielleicht chronologisch angefangen. Ich habe ganz langweilig BWL studiert, Schwerpunkt Finance, wollte dann irgendwie ins Investmentbanking gehen, wo ich mir heute die Frage stelle, was hat mich irgendwie da geritten, würde ich wahrscheinlich heute nicht nochmal verfolgen. Hab dann auch so im Banking einige Praktika gemacht, relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, auch aufgrund der Strukturen und hab dann irgendwie gemerkt, dass ich im Studium relativ viele Jobs gemacht habe, die ja so T-Shirts falten, Kellnern gehen, die irgendwie Geld bringen, aber nicht wirklich sinnstiftend sind und habe mich gefragt, warum das so ist und warum man den Studentenjob nicht digitalisieren kann. Habe dann mit meinem heutigen Mitgründer auch Marlon damals My Little Job gegründet. Das ist eine digitale Studentenplattform am Ende, wo wir Studentenjobs vermittelt haben an digitale Studentenkräfte und eben ortsunabhängig. Und haben im Zuge dessen, das hat wahnsinnig gut funktioniert, hatten irgendwie jeden 10. Studenten bei uns auf der Plattform, haben in dem Zuge gemerkt, dass das Thema größer ist. Ja, dass der Student zwar schön ist, aber eben limitiert, weil es irgendwann nach 3-5 Jahren ist er halt kein Student mehr. Mhm. Und daraus ist dann die Idee zu Work Genius entstanden. Was wir heute machen, ist, wir bauen Technologie, um mit Teams von Freelancern effizient arbeiten zu können, vom Sourcing der Leute bis zum Management, bis zu den ganzen bürokratischen Themen, Abrechnung, Compliance-Themen etc. Und die Grundidee dahinter ist eben, dass die Arbeitswelt flexibler wird, dass wir nicht mehr nur mit Festangestellten arbeiten, nur an einem Ort, sondern wesentlich hybridere Teams haben und dafür bauen wir Technologie, um das zu ermöglichen.
Das klingt mega geil, aber lass uns mal von nochmal so ein bisschen am Anfang bleiben. Ihr habt ja auch praktisch aus dem Studium heraus gegründet. Ihr wart dann dementsprechend auch noch recht jung. Mhm. Und gründen ist ja, gerade wenn man jung ist, besonders aufregend. Wie war diese Zeit? So, wie war der Anfang? Das war ja wahrscheinlich, also irgendwann gibt es ja den Punkt, wo man dann so sagt, okay, das ist es jetzt, das gibt's jetzt. So.
Ja.
Wie war diese Zeit?
Ja, wahnsinnig spannend. Ich war, als wir gegründet haben, war ich gerade 22 geworden, also wirklich frisch aus dem Studium, sogar noch am Ende des Studiums gegründet, gerade 22 gewesen. Und erstmal denkst du natürlich, dir gehört jetzt die Welt. Ja, du gehst irgendwie zum Notar, du gründest deine GmbH, musst irgendwie 25.000 Euro zusammenkratzen oder irgendwie aufbringen, um das zu gründen. Und dann denkst du erstmal so, jetzt liegt dir die Welt zu Füßen und morgen bist du irgendwie, ja, Unicorn war damals noch nicht so ein Begriff, aber du bist irgendwie jetzt morgen der Gründer des Jahrzehnts und wirst dann relativ schnell wieder in die Realität geholt, dass eben viele Dinge dann doch nicht funktionieren. Und was ich damals schon auch sehr stark unterschätzt habe, und ich glaube, das ist auch ein deutsches Phänomen, ist, wie sehr man unterschätzt wird, wenn man sehr jung ist. Ja, und ich glaube, in vielen Punkten ist das natürlich auch gerechtfertigt, wenn du 22 bist, das erste Mal gründest, fast keine Berufserfahrung, außer ein paar Praktika hast. Dann hast du natürlich auch wenig, auf das du zurückgreifen kannst. Aber es wird insbesondere in Deutschland, glaube ich, häufig unterschätzt, was dann eben doch Fleiß und Drive und Motivation mitbringen können und vielleicht ja irgendwie 10, 15 Jahre Erfahrung auch so ein bisschen wettmachen können. Und da waren schon sehr viele Stolpersteine, die uns da in den Weg gelegt wurden, mit denen wir dann irgendwie uns rumschlagen mussten. Aber trotzdem war das eine geniale Zeit, ja. Also dieses Gefühl zu gründen und einfach sich da reinzustürzen, ist unschlagbar.
Absolut, ey, das kann ich mir gut vorstellen. Aber lass uns nochmal, du hast gerade gesagt, Stolpersteine, was waren da dann so Herausforderungen, auf die ihr am Anfang dann mit 22 nach der Gründung gestoßen seid?
Ja, also ich glaube, es fängt schon bei wirklich banalen und trivialen Sachen an. Also wir wollten dann irgendwie unser erstes Bankkonto eröffnen, so da musst du ja irgendwie, ja, mittlerweile gibt es ja auch so ein paar Digitalbanken, aber damals musstest du dann zu einer der großen Banken gehen und dann saßst du da irgendwie mit 22 gegenüber irgendwie der 50-jährige Bankberater, der dann erstmal ja A, nicht verstanden hat, was man macht oder was man vorhat und B, dich irgendwie angeguckt und gesagt hat, was willst du denn hier, ja, mit grün hinter den Ohren, was willst du jetzt irgendwie eine Firma gründen? Ja, und dann, also erstmal das Bankkonto zu öffnen, dann kommt so das nächste Thema, dann brauchst du irgendwie eine Bürgschaft für dein erstes Büro, ja, und wir haben damals, glaube ich, eine Miete gehabt von irgendwie 2.000 Euro im Monat, dann brauchst du irgendwie eine Bürgschaft da irgendwie, weiß ich, 8.000, 9.000, 10.000 Euro, also im B2B-Kontext wirklich überschaubare Beträge ja irgendwo. Und dann schlägst du dich da monatelang oder wochenlang mit der Bank rum, weil die das nicht finanzieren will und dann musst du es irgendwie privat aufbringen und so. Also alleine das ist schon sehr, sehr schwierig. Und dann auch, wenn du eben loslegst und dann anfängst, ja, irgendwie Leute anzurufen, Leute anzusprechen, Kunden zu akquirieren, dann wird schon drauf geguckt und irgendwie gesagt, ja, also willst du mir jetzt erzählen, wie hier irgendwie die Arbeitswelt funktioniert? Du bist doch irgendwie gerade aus dem Studium und
hast ja kaum gearbeitet.
Genau, ja, was ja irgendwo auch ein valider Punkt ist, aber ich glaube, in Deutschland wird häufig, ja, und ich finde es immer lustig, wenn ich so Stellenanzeigen sehe, wo dann irgendwie drin steht, suche jemanden für TikTok-Marketing mit 10 Jahren Erfahrung, wo ich mir denke, Leute, ja, also das kann im Zweifel der 22-Jährige, der TikTok lebt, viel, viel besser machen als der 40-Jährige mit 15 Jahren Marketing-Erfahrung. Mhm,
klar.
Und da ist, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung. Das haben wir schon sehr stark gemerkt in den Anfängen auch.
Ja, du sagst es ja selber, also als junger Unternehmer lebt man ja dann so ein bisschen in einem konstanten Stadium zwischen Größenwahn und Ablehnung und wahrscheinlich sind diese Ablehnung und die Rückschläge auch meist mehr da als der Größenwahn zu Beginn oder zumindest in gleichen Teilen. Wie seid ihr denn dann so umgegangen mit diesen Rückschlägen? Also das ist ja schon so, man muss da ja jeden Tag wieder irgendwie sich in den Sturm stellen und ganz schön viel über sich ergehen lassen.
Ja, also ich glaube, so ein absolutes Heilmittel gibt es da wahrscheinlich nicht. Ich erinnere immer noch, du hast ja am Anfang dann auch kein Sales-Team. Das heißt, ich habe dann, oder mich und mein Mitgründer, wir haben dann zusammen irgendwie die Sales-Calls gemacht. Und ich erinnere noch, wie ich dann wirklich so am Tag 150, 200 Unternehmen angerufen habe und wirklich 199 Mal wirklich durchs Telefon gebrüllt wurde, lassen Sie mich in Ruhe, ich habe kein Interesse. Und das ist natürlich auch irgendwie schon eine starke Ablehnung. Wir hatten auch gerade am Anfang extrem Probleme, mit unserem Modell irgendwie Fuß zu fassen. Und ich glaube, ein paar Sachen, die da helfen, ist zum einen wirklich das nicht alleine zu machen, also irgendwie ein Gründerteam zu haben. Ich bin relativ der festen Überzeugung, dass wenn ich das alleine gemacht hätte, würde es das Unternehmen heute nicht geben, weil wenn du dich, ja, jeder von einem Gründerteam und bei mir war es eben Marlon, Mitgründer, hat mal einen schlechten Tag, ist mal down und so weiter und wenn der andere dich dann wieder rauszieht, dann ist das schon echt hilfreich, dass so das eine. Das zweite ist, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür zu entwickeln, mit Abstand auf Dinge zu reagieren. Also zum einen zu verstehen, welches Feedback nehme ich ernst und zum anderen zu sehen, was ist jetzt was, wo Leute was nicht verstehen. Ja, und ich habe relativ schnell auch dann verstanden, okay, das Feedback von den Personen musst du ernst nehmen, das ist wirklich valide und das andere ist mehr so strampeln gegen das Neue oder keine Lust auf Veränderungen oder ja, also mehr so dieses ja, stehen bleiben. Und ich glaube, da muss man dann als Gründer auch schnell in der Lage sein zu differenzieren, weil du darfst natürlich nicht in die Gefahr laufen, dass du immer sagst, ja, ja, die anderen, die haben keine Ahnung, ja, weil dann läufst du im Zweifel zu lange in die falsche Richtung. Gleichzeitig musst du dich aber davon so ein bisschen freimachen. Und ich glaube, das haben wir recht schnell gelernt, weil wir, glaube ich, auch so jung waren und wenig zu verlieren hatten. Ja, wenn du irgendwie 22 bist und das Ding geht schief, ja, mein Gott, ja, dann suchst du dir halt einen neuen Job und dann hast du irgendwie ein Jahr echt coole Learnings gesammelt.
Ja, klar.
Deine Fallhöhe ist aber extrem gering. Du hast keine Familie, du hast ja, keine Kinder, keine Eigentumswohnung, keinen Kredit. Das heißt, das Risiko ist gering und dadurch bist du, glaube ich, ein bisschen lockerer im Umgang damit dann auch.
Also ist vielleicht so ein Takeaway, den man auch mitnehmen kann, dass man diese Zeit ganz gut eigentlich nutzen kann, wenn man eben noch keine Verpflichtungen hat und sich vielleicht auch dann, gerade wenn man vorhat, irgendwie zu gründen, wenn man jetzt studiert, gar nicht erst dran gewöhnen sollte, irgendwie ein besonders luxuriöses Leben zu führen, sondern einfach so lange wie möglich den Studenten-Lifestyle zu leben.
Definitiv, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es war, aber ich glaube, wir haben so die ersten 2-3 Jahre haben wir echt von und das ist ja, ich weiß immer so Gründerklischee, ja, aber wir haben echt von Tütensuppe und Reis irgendwie gelebt. Ich erinnere heute noch mein Nettogehalt in den ersten 3 Jahren, das waren irgendwie 919,57 €. Die Zahl kann ich, glaube wahrscheinlich mein Leben lang irgendwie auswendig. Aber es hilft dir auch, dich zu fokussieren, ja, weil du halt sagst, okay, das ist eben mein Commitment, da alles, was ich habe, stecke ich jetzt irgendwie da rein. Das verändert sich irgendwann, weil du natürlich auch, ja, wenn du viel arbeitest, du musst auch darauf achten, dass du Abwechslung hast, dass du dich ein bisschen frei machst von den Arbeitsthemen und das kostet natürlich auch Geld. Das heißt, irgendwann musst du schon schauen, dass du auch ein bisschen finanziellen Spielraum hast, um dann, weiß nicht, mal ein Wochenende wegzufahren oder irgendwie mal cool essen zu gehen, um so ein bisschen Kopf frei zu gehen, ist schon wichtig. Aber ich glaube, gerade in der Anfangszeit war das schon und die Fokussierung, das ist natürlich viel einfacher, wenn du aus dem Studentenleben kommst, als wenn du jetzt irgendwie aus einem sehr gut bezahlten Job, ja, keine Ahnung, ein paar tausend Euro netto kommst und dann sagst, ja gut, jetzt lebe ich mal von Tütensuppe. Ist schon eine wesentlich größere Fallhürde.
Ja, wer einmal im goldenen Käfig sitzt, ne, der kommt da auch nicht so leicht wieder raus.
Definitiv.
Ja, hey Mensch, und wie habt ihr dann so anfangs, man braucht ja auch, wenn man so ein Unternehmen aufzieht, braucht man ganz viele Menschen, die an einen glauben, seien es jetzt irgendwie dann Mentoren, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber irgendwann eben auch Investoren, die einem Geld geben, damit man die Vision, die man hat, auch verwirklichen kann. Wie lief das bei euch? Erzähl mal ein bisschen. So, was waren da so eure Punkte in der Zeit?
Ja, also wir haben relativ schnell, also wir haben ganz am Anfang so ein bisschen Family and Friends, wie es ja auch durchaus üblich ist in vielen Startups. Da haben wir so die erste Finanzierung gehabt, das Startgeld, haben dann losgelegt und waren aber auch relativ schnell an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, wenn wir hier wirklich eine gute Technologie bauen wollen, das kostet halt Geld und ja, mit 22 hast du halt nicht so viel eigenes Geld. Das heißt, du musst dann zwangsläufig eigentlich nach Investoren suchen. Und wir haben Investorensuche eigentlich auch immer relativ ähnlich zu einem Sales-Approach gesehen. Ja, du musst halt mit sehr vielen Leuten sprechen, ein Netzwerk aufbauen und das so ein bisschen sehen wie so eine Funnel-Analyse. Ja, du musst im Zweifel irgendwie mit ein paar hundert Leuten sprechen, damit du die richtigen identifizierst und damit du die identifizierst, mit denen du dann irgendwie erfolgreich eine Finanzierungsrunde gestaltest. Und wir haben für uns aber irgendwann dann entschieden, dass wir sehr viel mit VCs auch gesprochen haben, auch die Möglichkeit gehabt, den einen oder anderen bei uns reinzuholen, auch Termsheets gehabt, aber haben für uns irgendwann entschieden, dass wir einen ein bisschen anderen Weg gehen wollen. Mhm. Wir haben dann über Netzwerk Zugang gekriegt so zu verschiedenen Family Offices und haben dann viel mit denen gesprochen, weil wir das Ganze mehr so unter einem klassischen Unternehmertum-Perspektive aufbauen wollten und auch gesehen haben, dass es ein bisschen dauert, bis wir diese Technologie gebaut haben. Und VC, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, dass die eigentlich so nach 7, 8 Jahren ihr Geld drehen müssen und einen Return brauchen für ihren Fonds. Mhm. Ja, und du hast es ja vorhin selber erwähnt, uns gibt es jetzt ungefähr 8 Jahre. Das heißt, wir müssten jetzt drehen, ja, um Return zu erwirtschaften. Und da hatten wir ein bisschen andere Herangehensweise. Und da haben wir dann spannende Familienunternehmer gefunden, die bei uns investiert haben. Und darüber dann ein Netzwerk gebaut, um weitere zu finden. Und die haben uns dann bis heute dann letztendlich vollständig finanziert.
Cool, super. Also auch wieder dann vielleicht als Learning Netzwerken und einfach irgendwie jede Möglichkeit, die oder jeden Kontakt, den man so kriegen kann, überlegen, okay, was könnte das jetzt für mich und für mein Business bedeuten?
Ja, ich glaube, das ist auch was wir in Deutschland viel zu wenig machen. Also, ne, ich glaube, das ist was wir, nicht alles ist super in den USA, aber das ist sicherlich was wir von den Amerikanern ein Stück weit lernen können oder wo wir uns verbessern können, ist so dieses der Netzwerk-Approach und vor allen Dingen sich auch gegenseitig zu helfen. Also ich bin immer wieder fasziniert in den USA davon, wenn du irgendwie an Person XY rankommen willst und dann schaust du so bei LinkedIn, wer kennt wen und dann sprichst du so 3 Leute an, kannst mir da irgendwie eine Intro machen und dann macht der eine Intro zu der nächsten Person und die nächste Person macht eine Intro zu dem, wo du eigentlich hin willst. Und man sagt in den USA auch immer so, it takes 3 people to get to anyone. Ja, also du brauchst 3 Intros, um zu jedem zu kommen. Und das gilt, ja, wenn du jetzt an Elon Musk willst, wahrscheinlich nicht, aber es gilt tatsächlich für die meisten Leute. Und das finde ich immer spannend, weil wenn du in Deutschland jetzt sagst, keine Ahnung, ich will an Michael Otto oder irgendwie Aldi-Familie oder was, good luck, ja, also das wird echt schwer. Und ich glaube, da können wir noch echt viel lernen, dass wir Netzwerk wesentlich strategischer angehen, aber uns auch gegenseitig helfen, weil am Ende wollen wir irgendwie alle davon profitieren, dass Deutschland ein starker Wirtschaftsstandort ist, dass Deutschland digital wird. Und wenn wir uns da gegenseitig im Netzwerk helfen, profitieren wir am Ende irgendwo dann alle davon. Ne?
Absolut, ey, sehe ich auch so. Und wie ist es mit Mentoren? Also jetzt haben wir viel über Investoren gesprochen, aber man braucht ja dann gerade, wenn man jung gründet, auch glaube ich, immer ist es gut, ein paar Leute zu haben, die das, was man machen will, schon mal in ähnlicher Form gemacht haben und einem auch eben in den guten und in den schlechten Momenten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie war das bei euch?
Ja, das ist auch was, wo sich meine Blickweise stark verändert hat über die letzten Jahre. Also gerade was, also ich würde es mal zweiteilen, Thema Mentoren, aber auch Thema Coach angeht. Ich war immer früher sehr kritisch, habe gesagt, ja, ich mache hier mein Ding, wer soll mir jetzt von außen da irgendwie gute Tipps geben? Die wissen doch gar nicht, was ich hier oder was wir hier irgendwie machen. Die Blickweise hat sich stark geändert. Ich glaube heute, dass Mentoren und auch ein vernünftiger Coach, so ein Führungscoach, extrem wichtig sind für die eigene Entwicklung und auch für die Entwicklung des Unternehmens. Und wir haben das dann irgendwann so gemacht, dass wir uns geguckt haben, ähnlich so wie der amerikanische Approach, geguckt haben, wo brauchen wir Know-how? Und wer könnte uns dieses Know-how geben und wie könnten wir an dieses Know-how rankommen? Also ein Beispiel, wir haben bei uns im Beirat zum Beispiel Shiva, der einen unfassbar komplizierten Nachnamen hat, deswegen nenne ich ihn immer Shiva. Der war so der Head of Product oder Product Chef von Spotify, Apple, Google, YouTube, also wirklich wahnsinnig spannende Vita. Und den haben wir dann über einen Investor, mit dem wir gesprochen haben, über 3 Ecken kennengelernt und der ist dann jetzt bei uns im Beirat und hat so diesen Product-Focus, ja, weil wir eben gesehen haben, wir wollen mehr product-zentriert werden als Organisation, also wie kommen wir da hin und er ist dann so ein Mentor, der uns dahin bringt. Also ich glaube auch da strategisch vorzugehen, zu sagen, wo brauche ich wirklich Expertise und wie hole ich mir die und ich glaube dann auch zu sagen, ich bin auch bereit dafür was zu geben, ja, also die Leute bei uns, diese Mentoren, diese sind bei uns auch im ESOP, also sind auch beteiligt, sind incentiviert, weil wir eben auch sagen, wir wollen deine Zeit und wir sind auch bereit dafür was zu geben und ich glaube auch das ist wichtig, so ein Verständnis, ja, there is no free lunch, also natürlich kann man sich mal for free einen Rat holen, aber wenn du wirklich Commitment von Leuten willst, musst du auch bereit sein, den Commitment deinerseits zu geben.
Das ist ja auch immer eine Sache des Gleichgewichts. Also so, das ist genauso viel, wie reingeht, muss auch wieder rauskommen. Und nur dann fühlen sich auch alle gut irgendwie mit einem Setup und
genau.
wie du eben sagst, geben auch. So, also sind committed. Ja, und irgendwann wird man dann ja glücklicherweise ernst genommen. Haben wir ja schon mal in deinem Podcast drüber gesprochen. Was hat dazu geführt? Also lag es dann am Alter, am Anzug oder einfach daran, dass das Business gut funktioniert hat?
Das ist immer die Frage. Also wir haben viel versucht. Anzug habe ich auch mal eine Zeit angezogen, um einfach so ein bisschen älter zu wirken. Hat tatsächlich auch nicht so schlecht funktioniert. Also ich glaube, ja, dieser Spruch, Kleider machen Leute, hat schon immer noch eine gewisse Wahrheit, auch wenn die, glaube ich, sehr stark gesunken ist in den letzten Jahren. Ja, auch in Banken trägt man ab und zu jetzt mal eine Jeans, was vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre. Aber ich glaube, was wirklich geholfen hat, ist einfach das Industrie-Know-how. Also ich glaube, dadurch, dass ich das jetzt schon 7, 8 Jahre mache und ja jetzt auch von mir selber behaupten würde, dass wir es nicht schlecht machen, haben wir natürlich ein gewisses Industrie-Know-how in diesem Segment Zukunft der Arbeit, Flexibilisierung der Arbeit aufgebaut, wo Leute sehr schnell merken, dass da was dahinter steckt. Und ich glaube, dann wird Alter, und ich meine, jetzt bin ich heute irgendwie 30, zwar schon ein bisschen älter, aber immer noch nicht super alt, würde ich sagen, wo Alter dann so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ich glaube, es hat aber auch, und da hat man dann selber gar nicht so viel damit zu tun, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass Alter irgendwann verschwimmt. Ja, also wenn du 22 bist, dann merkt jeder sehr schnell, okay, du bist Anfang 20. Ja, da kannst du einen Anzug anziehen, kannst eine Krawatte anziehen, dann bist du vielleicht 25, aber du kommst da schwer raus. Wenn du 30 bist, dann verschwimmt das schnell. Und also wenn du jetzt jemanden triffst und du müsstest schätzen, wie alt er ist, dann ist es bei 30 schon schwer. Der könnte dann 35 sein. Mal manchen Leuten könnte er vielleicht auch 40 sein. Also Alter verschwimmt so ein bisschen, umso älter du wirst, glaube ich. Ja. Und das hilft dann natürlich auch, weil die Leute nicht mehr direkt einschätzen können und sagen, okay, wie jung ist der jetzt eigentlich? Ja. Und der dritte Punkt würde ich sagen, ich habe auch besser gelernt, damit umzugehen, wie handhabe ich das eigentlich, wenn einer so von oben herab sagt, ja, ich bin jetzt hier irgendwie 50 und Patriarch und ich weiß, wie die Welt läuft. Dann habe ich heute die Einstellung, dass ich sage, okay, ja, dann weißt du, wie die Welt läuft, dann unterhalten wir uns halt nicht. Ja. Also ich kann heute natürlich aus einer ganz anderen Selbstüberzeugung auch heraus argumentieren wenn du gründest, dann musst du jedes Gespräch annehmen, weil du musst ja irgendwas aufbauen. So. Aus der Position bin ich glücklicherweise raus und kann dann ein bisschen standfester dann auch agieren.
Sehr gut. Also ist es vor allem die Zeit, die einem dabei hilft. Zeit und Erfahrung, mit diesem Problem umzugehen.
Ja, und auch Souveränität, würde ich sagen. Ja, also wenn du jetzt, ich würde jetzt sagen, ich erlebe immer noch täglich Situationen, die ich noch nicht hatte, aber in 8 Jahren erlebst du natürlich schon sehr viele Situationen. Das heißt, Situationen, die aufkommen, hast du im Zweifel jetzt schon 8, 9, 10 Mal erlebt. So. Und dann gehst du natürlich schon souveräner damit um, als wenn du 22 bist und das erste Mal machst. Ja, und voll. Das ist, glaube ich, auch schon ein großes Thema.
Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
Ja, ich glaube, das ist bei jedem so. Manche mögen es vielleicht nicht zugeben, aber ich glaube, das ist bei den meisten Leuten so.
Absolut. Ja, und ich meine, jetzt wenn man dann so auf 8 Jahre Unternehmensgeschichte bisher zurückblickt, dann ist ja wahrscheinlich auch, kommen dann auch trotzdem, also auch nach dieser Anfangszeit gibt es ja immer noch mal irgendwelche Rückschläge, wo man vielleicht denkt so, boah, ey, vielleicht gehe ich doch einfach zu McKinsey in die Finanzberatung. Oder gab es diesen Moment bei euch nie?
Oh, doch, also bestimmt, ja, mehrfach im Jahr. Ich glaube, also selbst heute ist es schon noch manchmal so, also ich glaube den Gedanken heute oder ich gehe jetzt zu McKinsey, den habe ich nicht.
McKinsey auch ersetzbar gegen jede andere Unternehmensberatung.
Genau, jede Unternehmensberatung. Ich glaube, Unternehmensberatung, das Thema ist für mich abgehakt. Aber diese Momente gibt es. Ich glaube auch da, jeder, der da was anderes sagt, auch ist, glaube ich, auch nicht so ganz ganz nah an der Wahrheit, weil jeder Gründer hat natürlich seine Herausforderungen und seine Probleme und Blocker, die dann irgendwie im Weg stehen. Und da gab es bei uns auch unfassbar viele. Eine Sache, die mir immer noch im Kopf geblieben ist, ist so ungefähr nach 4 Jahren haben wir entschieden, dass wir unsere gesamte Plattform technologisch nochmal vom Scratch neu aufbauen, weil wir einfach sehr viel unterschiedliche Programmierer hatten, es sehr, sehr einem Flickenteppich glich, und wir haben das dann nochmal von Scratch aufgebaut, und so irgendwie 3 Tage vor dem Live-Gang ist dann damals der Programmierer abgesprungen, der das ganze Thema so geleitet hat. Und ja, heute haben wir ein bisschen mehr Ahnung davon. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung. Wir standen wirklich da und eigentlich waren wir wieder bei Null, ja, weil keiner wusste, wie was irgendwie passiert. Die Datenmigration war nicht abgeschlossen. Und da denkst du dann halt schon so, ja gut, vielleicht wäre jetzt so ein Zeitpunkt zu sagen, ja, dann halt nicht. Ja, da ist vielleicht dann irgendwie jetzt ein Moment. Ja, also sowas gibt's immer und am Ende löst du es, ja. Und ich glaube, oder auch unser Weg in die USA, du hast ja von angesprochen, dass ich aus den USA komme, wir haben ein Büro mittlerweile in den USA und USA ist auch ein wichtiger Bestandteil, aber wir sind 2017 in die USA gegangen und es hat echt lange gedauert, bis wir da Fuß gefasst haben, und es war wahnsinnig frustrierend, weil wenn du da als Deutsche rüberkommst, denkst du, ja gut, wie groß werden die kulturellen Unterschiede sein? Sie sind aber da und
sehr groß.
Ja, sehr groß, genau. Und es hat echt gedauert, bis wir da Fuß gefasst haben. Und da denkst du natürlich schon eigentlich wöchentlich darüber nach, war das jetzt ein Fehler? Ja, ist auch extrem teuer, darüber zu gehen. Haben wir irgendwie Geld verbrannt, unnötigerweise? Sollen wir zurückgehen? Was machen wir das? Wie ist das in der Außenwahrnehmung? Und da machst du natürlich schon jeden Tag oder jede Woche irgendwie Gedanken darüber, wie gehst du jetzt damit um? Aber am Ende ist das, glaube ich, auch Unternehmertum, ja. Dinge zu meistern, die andere vielleicht nicht so gerne meistern. Und ich sage dann immer, wenn es so einfach wäre, könnte es jeder machen oder wird es jeder machen. Und das hilft dann vielleicht ein bisschen.
Das ist gut. Und wenn du jetzt so zurück, auch nochmal so zurückschaust auf die letzten 8 Jahre, was sind denn so die wertvollsten Lektionen, die du jungen Leuten aus der Generation Z, wie zum Beispiel mir, zum Gründen und zum Unternehmertum mit auf den Weg geben könntest?
Ja, das ist immer eine schöne Frage. Ich glaube, da gibt es sehr viele Punkte. Und was ich immer interessant finde, ist, wenn ich das dann so sage, dann klingt das immer so trivial. Trotzdem habe ich festgestellt, dass es häufig nicht so trivial ist. Und ich glaube, so Punkt Nummer 1 ist über die Idee, gerade wenn ich gründe, reden. Ja, wir in Deutschland haben immer so die Einstellung, dass wir sagen, oh Gott, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, dann kopiert er das. Ja, und morgen gibt es dann 2 davon oder ich komme gar nicht erst dazu zu gründen. Und dann macht er das viel besser. Ehrlich gesagt habe ich das genauso gemacht. Als wir damals gegründet haben, haben wir, glaube ich, monatelang niemandem erzählt, was wir machen, weil wir Angst hatten, dass es jemand kopiert. Und natürlich kann das passieren, aber ich habe heute die Einstellung, dass ich sage, wenn es jemand kopiert und schneller und besser ist, dann hast du es auch selber nicht verdient. Ja, dann warst du nicht gut genug. Und warum ist das so? Also warum würde ich es heute immer wieder extrem viel teilen? Weil du verzichtest auf so viel Meinung, Feedback und Input, was einfach im Verhältnis nicht dazu steht, dass du das Risiko nicht eingehst, dass es jemand kopiert. Ja, und ich glaube, da sind auch andere Kulturen uns voraus, dass die eben sagen, okay, ich habe eine Idee, ich frage jetzt mal 100 Leute, was die davon denken, hol mir das Feedback und dann iteriere ich vielleicht nochmal und ändere vielleicht so ein Stück weit meine Idee. Ja, also wirklich Marktfeedback auch zu bekommen. Das ist so Punkt 1. Punkt 2, dann daran geknüpft ist, glaube ich, ich habe es vorhin auch schon gesagt, Feedback zu bewerten. Ja, also wenn ich meine Großmutter frage, ihr erzähle, was ich mache, dann ist relativ klar, dass das Feedback ist, das ist ja toll. Ja, weil meine Großmutter im Zweifel nicht sagen würde, Daniel, was machst du da für einen Schrott? Ja, einfach weil ich ihr Enkel bin. Das wird wahrscheinlich bei den meisten Großeltern so sein. Das heißt, ich kann mir das Feedback natürlich holen, aber ich muss es einordnen. Ja, und Gleiches gilt, wenn ich irgendwie, weiß nicht, ja, ich baue ein Digital-Business und ich spreche jetzt irgendwie mit jemandem, der 40 Jahre in der Industrie gearbeitet hat, dann kann ich sein Feedback einholen. Die Frage ist, wie relevant ist das für mein Business? Das heißt, zweiter Tipp ist, viel Feedback einholen, aber es in Relation setzen und einzuordnen, wie relevant ist das, ja, also fast so ein Scoring, so ein Rating an die Feedbacks zu geben und sagen, okay, der hat das Feedback gegeben, der ist aber irgendwie total weit weg von meinem Business, also bewerte ich das vielleicht so ein bisschen niedriger als vielleicht jemand, der in der absoluten Peer Group ist und irgendwie was anderes sagt, ja. Das heißt, so diese diese Bewertung. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und der dritte Punkt, den ich immer sage, ist, so eine gewisse Lockerheit zu entwickeln und jeden Tag zu nehmen, wie er kommt. Ja, weil ich glaube, wenn man gründet, kommt extrem viel, excuse my French, ja, extrem viel Scheiße auf dich zu, jeden Tag. Und ich glaube, du musst lernen, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, okay, heute ist ein neuer Tag, let's go. Ja, und wie gesagt, wenn man so darüber redet, klingt das immer so trivial, aber das ist so, wenn man dann erstmal in diesem Sog ist, dann merkt man, wie schnell man diese Basics eigentlich vergisst. Und deswegen sind das für mich immer so diese drei Punkte, die für mich extrem wichtig sind und die ich eigentlich immer ganz gerne dann weitergebe.
Mega geil. Hast du für den letzten Punkt, für den jeden Tag ist ein neuer Tag, Ansatz, irgendeinen Tipp? Was machst du, wenn du morgens in den Spiegel schaust und der Tag, der Vortag war richtig beschissen? Excuse my French.
Ja, ich glaube zum einen, also es gibt verschiedene Sachen. Ich glaube zum einen, was sicherlich hilft, ist so eine gewisse Routine einzubauen morgens, die dir einen freien Kopf verschafft. Das kann, ja, das ist, glaube ich, auch bei jedem individuell. Das kann irgendwie, was weiß ich, halbe Stunde meditieren, Yoga, Buch lesen, Notes machen. Das kann alles Mögliche sein, ja, Sport machen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich laufe jeden Morgen ins Büro und höre einen Podcast. Ich brauche so ungefähr 30, 35 Minuten zu Fuß. Das mache ich eigentlich bei jedem Wetter auch. Und das hilft mir einfach so, ja, ich stehe auf, irgendwie habe noch von gestern alles im Kopf. Lauf irgendwie eine halbe Stunde, frische Luft, Podcast, Inspiration, Gedanken, komme ins Büro und habe eigentlich alles vergessen, was ich vorher im Kopf hatte. Ja, das heißt, ich habe einfach so eine Routine und das heißt nicht, dass das bei jedem funktioniert, aber ich habe eine Routine für mich entwickelt, wo ich gemerkt habe, damit kriege ich meinen Kopf frei. Und das ist, glaube ich, so einer Punkte, die ich nur empfehlen kann. Und ich glaube, die Routine ist wird bei jedem anders sein, aber sich so eine Routine hinzulegen, mit der man dann gut klarkommt. Und das Zweite ist, manchmal dann aber auch Dinge brechen. Ja, also wenn ich irgendwie merke, ich stehe auf und heute ist irgendwie super nervig, dann mache ich es auch manchmal, dass ich irgendwie meine ersten zwei Termine verschiebe und gut, ist jetzt mit Corona gerade schwierig, aber vielleicht einfach mal frühstücken gehe mit irgendwem, ja, aus dem Team oder mit Freunden oder was auch immer und einfach mal den Tag für zwei Stunden breche. Ja. Und dann merkt man, dass man sehr, sehr schnell wieder in einem ganz anderen Rhythmus ist. So. Und ich glaube, das ist auch sowas, was einem häufig so gesellschaftlich auch eingetrichtert wird, dass man so, ja, man muss takten, so, man muss als Gründer funktionieren, man muss jeden Tag um 8.30 Uhr im Büro sein und am besten bis 24 Uhr da sein. Und ich arbeite auch extrem viel und häufig sind das meine Tage. Aber als Gründer hast du ja auch die Möglichkeit, mal zu brechen. Ja, also zu sagen, ja, gehe ich halt heute mal um 10 ins Büro und die ersten anderthalb Stunden nutze ich mal, um, keine Ahnung, ja, Tennis zu spielen, frühstücken zu gehen, was auch immer. Gut, ist jetzt gerade schwierig, aber normalerweise.
Klar. Wir gehen ja immer vom Normalfall aus.
Hoffentlich bald wieder.
Aber cool, danke. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen von diesen Tipps. Eure Transformation bei WorkGenius, eure Mission ist die Transformation, deine und WorkGenius Mission. Und wenn wir uns so die Arbeitswelt seit der Gründung von WorkGenius anschauen, dann ist ja einiges passiert. Was sind denn so in deinen Augen die vielleicht drei bedeutendsten Transformationen, die diese Arbeitswelt durchlaufen hat?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wie du es sagst, ist wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, es gibt so die offensichtlichen Sachen, die man auch, sag ich mal, physisch sieht. Und dann gibt es die Sachen, die mehr so strukturell sich verändert haben. Ich glaube, zum einen ist ganz, ganz stark, und das ist natürlich pauschalisiert und trifft auch nicht auf alle Unternehmen zu, aber ich glaube, ganz stark ist so die Art und Weise, wie Büroalltag funktioniert. Ja, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, irgendwie gab super viele Industrien, wo irgendwie Pflicht war, morgens zu kommen, abends zu gehen, Anzug zu tragen, Krawatte, gewisse Kleiderordnung. Ich glaube, dass sich das einfach sehr stark geändert hat, dass es viel, viel flexibler und viel, viel offener geworden ist, dass die Kultur generell im Büro, ja, also dass auch der Arbeitsplatz sich stark verändert hat, dass du nicht mehr diese Einzelbüros hast, sondern mehr Teambüros, dass du irgendwie flexibler ins Büro kommen kannst, dass du irgendwie Coworking Spaces hast. Also ich glaube, das Arbeitsumfeld hat sich ganz, ganz stark verändert. Das ist ja sehr offensichtlich. Ich glaube, der zweite Punkt, der sich stark verändert hat, ist die Führungskultur. auch durch die neuen Generationen, ja, weil so dieses absolute Top-Down, ich sag, du machst, eben auch nicht mehr so gut funktioniert und das mittlerweile eben auch in den Führungsetagen angekommen ist und natürlich auch viele junge Leute nachrücken, die dann ein anderes Führungsverhalten haben. Ich glaube, das ist der zweite Punkt, der sich stark verändert hat. Und der dritte, und das ist jetzt natürlich, und das ist auch maßgeblich ja unser Thema bei Work Genius, der sich durch Corona natürlich nochmal extrem verändert hat, ist die Denkweise von In-House-Knowledge. Ja, und was meine ich mit In-House-Knowledge ist, gerade in Deutschland, wenn wir mal 6, 7, 8 Jahre zurückdenken und auch der Grund, warum wir so Probleme hatten am Anfang, ist, die Meinung war, wir brauchen alles in-house, alles vor Ort, alles intern. Ja, Deutschland hatte gerade so diese Welle beendet von dem Outsourcing nach Indien, Bangladesch etc., wo sehr, sehr viele Unternehmen schlechte Erfahrungen gemacht haben und alle gerade ihre gesamten Operations, ihre gesamten Themen wieder zurückgeholt haben ins Unternehmen. Was wir jetzt gerade sehen, ist wieder genau der gegenläufige Trend, weil Unternehmen eben festgestellt haben, ich brauche ja gar nicht alles intern. Ich brauche nicht alles auf der Payroll, ich brauche nicht alles bei mir vor Ort im Büro und Remote funktioniert ja. Und ich glaube, dass wir jetzt eine ganz, ganz starke Bewegung dahin sehen werden. Das, was ich auch immer sage, dass die Arbeit sich extrem flexibilisieren wird. Ja, und das ist getrieben durch zwei Sachen. Zum einen durch die Talente, ja, die nachkommende Generation. Ich glaube, dass jetzt jemand 10 Jahre für dasselbe Unternehmen arbeitet, ist sowieso schon unrealistisch. Aber ich glaube, wir werden viel, viel stärker noch sehen, dass es total typisch ist, dass jemand 2, 3, 4 Jobs gleichzeitig hat. Vielleicht sogar auf der Payroll, aber eben viel auch als Freelancer, also viel, viel mehr parallel passiert. Und der zweite Treiber ist die Haltbarkeit von Wissen. Ja, und das ist so der Treiber der Transformation meiner Meinung nach, weil wenn man sich, Marketing ist ein gutes Beispiel, wenn man sich anguckt, was in den letzten 4, 5 Jahren im Marketing passiert ist, wie viele neue Sachen gekommen sind. Du musst ja immer wieder neue Leute haben, die Experten auf diesen Bereichen sind. Ja, das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mehr irgendwie 20 Leute einstellen, die irgendwie super breit aufgestellt sind, weil ich brauche Expertenwissen. Und das kann ich mir halt über flexible Arbeitskräfte über 3, 4, 5 Monate super in mein Team holen und danach brauche ich vielleicht wieder einen anderen Experten. Das heißt, diese Denkweise, ich brauche alles intern, alles vor Ort, alles in meinem Team, alles auf der Payroll. Ich glaube, das ist so die dritte Transformation, die in den letzten Jahren stark sich entwickelt hat und die wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren unfassbar stark sehen werden.
Mega spannend, ey. Und du hast gerade auch von Talenten gesprochen. Talente sind ja dann jetzt irgendwie die Leute, die von der Schule kommen, die von der Uni kommen. Wenn wir uns jetzt dann diese transformierte Arbeitswelt anschauen, glaubst du, diese Talente sind gut auf diese Arbeitswelt vorbereitet und warum nicht?
Das warum nicht, nehme ich mal, dass du schon ahnst, was meine Antwort ist. Glaube ich, ich teile das mal in zwei Antworten. Glaube ich, dass die neuen Talente, jungen Talente gut vorbereitet sind? Nein. Ganz plakative Antwort. Warum nicht? Ich glaube, zum einen haben wir ein großes Problem in unserem Bildungswesen. Wir bereiten Leute immer noch sehr theoretisch vor. Wir bereiten Leute immer noch sehr, sehr wenig zukunftsorientiert vor. Ich nenne da immer ganz gerne ein Beispiel aus der Medizin. Eins der beliebtesten Spezialisierungen im Bereich Medizinstudium ist immer noch Radiologie. Warum? Relativ wenig Verantwortung im Sinne von, ich bin kein Herzchirurg und wenn was schief geht, ja, habe ich nicht direkt einen negativen Impact. Und B, ist wahnsinnig gut bezahlt. Ja, jeder, der mal zum Radiologen gegangen ist, weiß, dass das sehr teuer ist. Das heißt, sehr, sehr gut bezahlt. Das Problem ist, wenn man sich das aber anguckt, ist, dass Radiologie einer der Bereiche ist, der durch Technologie sehr, sehr schnell in den nächsten Jahren nicht ersetzt, aber zum großen Teil ersetzt werden wird. Ja, das heißt, ich brauche vielleicht anstatt 10 Radiologen nur noch einen, weil die Arbeit von den anderen 9 wird Technologie machen. Mhm. Und trotzdem bilden wir in unserem Bildungssystem immer noch massenhaft Radiologen aus. Ja, und das ist so eine starke Spezialisierung, dass die Leute sehr schwer dann wieder in andere Bereiche reinkommen werden. Und das meine ich damit, unser Bildungswesen ist sehr stark oder sehr wenig zukunftsorientiert ausgerichtet und wir sind viel zu langsam, uns anzugucken, was sind eigentlich die Skillsets, die wir brauchen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr dahin gehen, dass zum einen wir lernen, viel stärker lernen zu lernen, also das sich schnell anzupassen auf gewisse Dinge, Fähigkeiten sich schnell anzueignen, dass wir mehr diese Mechaniken lernen und weniger das theoretische Wissen an sich. Und ich glaube, das Zweite ist, wir müssen mehr dahin kommen, dass Bildung mehr Spaß macht. Ja, wenn ich heute in eine Schule gehe, dann ist das in der Regel irgendwie so ein 50er-Jahre-Bau, enge Gänge, super dunkel, wenig Technologie, kaum digital. Das macht ja keinen Spaß. Ja? Nee. Und klar. Ich glaube, das müssen wir verändern, weil Lernen an sich ist ja was Cooles. Ja? Das habe ich dann auch irgendwann später erst gemerkt. Aber Dinge zu lernen, Dinge zu wissen, Wissen zu haben, sich anzueignen, ist eigentlich cool. Mhm. Die Vermittlung ist nur nicht cool. Ja? Und ich glaube deswegen, dass wir nicht gut vorbereitet sind, dass wir viel, viel mehr Digitalkräfte ranziehen müssen und unser Bildungswesen dahin aufgebaut werden muss. Ja? Und das ist am Ende auch das, wo ich glaube, dass wir extrem Nachholbedarf haben.
Absolut, da stimme ich dir zu. Ich stell gleich eine Anschlussfrage, und zwar, ihr habt ja dann durch Work Genius, durch eure Plattform wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Insights darin, welche Skills jetzt gerade auf dem Markt besonders gefordert werden. Welche sind das?
Ja, also was wir in unseren Daten sehen, ist eine extreme Nachfrage, ich nenne es mal übergeordnet, mit allen Berufsfeldern, die irgendwas mit Daten zu tun haben. Ist jetzt wahrscheinlich auch wenig verwunderlich. Man sagt ja auch immer, Daten ist das neue Gold. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit so. Das heißt, alles, was so Data Scientist Richtung geht, ist extrem nachgefragt, einfach weil, glaube ich, auch das letzte Unternehmen langsam verstanden hat, dass Daten irgendwie nicht nur da sind, sie irgendwo zu speichern, sondern auch damit was zu machen und einfach ja zu optimieren, besser zu werden, höheren Mehrwert zu bieten für die Nutzer, Kundengruppen etc. Das heißt, das ist extrem nachgefragt. Ich glaube, grundsätzlich alle technischen Berufe, aber auch viel so das Thema, ja, Innovation, Digitalumfelder und alles, was so neu aufkommt. Ja? Also Leute, die tatsächlich dann sich irgendwie mit den neuen Technologien, mit den neuen Formaten, sei es jetzt irgendwie TikTok und Co., sich beschäftigen, also die so die neue Welt in die alte Welt transformieren und überbringen können. Das ist auch so ein Skillset, was wir viel sehen. Man muss jetzt auch sagen, wir sind selber sehr stark in dem Digitalumfeld. Also wir vermitteln jetzt keine Architekten oder Mediziner. Deswegen kann ich dazu wenig sagen, aber in dem Digitalkosmos sind das so die Bereiche, wo wir einen sehr, sehr starken Bedarf sehen. Ne?
Mega spannend, sehr gut. Vielleicht hört ja jemand vom Bildungsministerium zu.
Dann kann er sich gerne mal bei mir melden und wir können einen sehr kontroversen Austausch dazu führen.
Auf alle Fälle. Du bist ja ein sehr moderner Mensch auf alle Fälle und arbeitest auch stark daran, dass die Transformation vorangeht. Was erwartest du denn ganz persönlich in deinem Privatleben und in deinem Arbeitsleben in den nächsten 5 Jahren für Transformation?
Ja, also moderner Mensch ist eine spannende Definition.
Naja, du arbeitest in der Digital. Du hast eine Firma, die ein Digital-Business da ist. Also ich denke mal, Dafür muss man einigermaßen modern sein.
Das stimmt wohl, ja. Was sehe ich in der Arbeitswelt? Also ich habe eine sehr starke These, die ich vertrete, was die grundsätzliche Arbeitswelt angeht. Ich glaube, dass wir in Zukunft, und die Frage ist für mich mehr, wann anstatt ob. Mein persönlicher Guess ist so in 10 Jahren ungefähr. Ich glaube, dass wir Konzerne, wie wir sie heute kennen, also Unternehmen mit 300.000, 400.000, 500.000 Mitarbeitern, dass wir die nicht mehr haben werden. Ich glaube, dass die Arbeitswelt viel, viel flexibler und hybrider werden wird. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, es wird total normal, dass Menschen 4, 5 verschiedene Jobs gleichzeitig haben, dass sie voneinander profitieren, dass sie das Wissen von dem einen in das andere bringen können, dass Unternehmen dadurch stark profitieren können und dass wir dadurch viel, viel kleinere Unternehmen im Kern sehen. Ja, also dass ein Konzern heute 300.000 Mitarbeiter in Zukunft vielleicht nur noch 50.000 hat, die wirklich im Kern arbeiten und alles drumherum ist fluide. Ja, und ich hole mir das Wissen dann, wenn ich es brauche. Das ist so das eine. Ich glaube, das Zweite, was daran geknüpft ist, ist, dass wir eine starke Transformation sehen werden, wo passiert Arbeit. Ja, wir sehen das jetzt gerade mit Corona schon, dass viele Leute aus der Stadt weggezogen sind, weil sie gesagt haben, was soll ich in der Stadt wohnen, teure Miete, hab keinen Garten, kann nicht raus, ich arbeite eh von zu Hause. Das heißt, ich glaube, wir werden bei Unternehmen so hubartige Büros sehen, also dass es total gängig ist, dass ein Unternehmen irgendwie in 10 Städten in Deutschland so ein Mini-Hub hat, irgendwie, ja, vielleicht sogar mit anderen Unternehmen sich das teilt, wo dann irgendwie der Mitarbeiter schon hingehen kann, 2-3 Tage die Woche und auch mal Kollegen sieht, aber eben nicht pendeln muss von, keine Ahnung, Kiel nach Hamburg, sondern er hat in Kiel halt seinen kleinen Hub, wo irgendwie 5-6 Leute oder dann bei größeren Unternehmen 50-60 Leute sind. Ja, das heißt, Dezentralisierung der Büros. Das ist sicherlich was. Und ich glaube, das Dritte ist, dass wir, und das hängt dann stark damit zusammen, dass wir noch eine viel stärkere Internationalisierung der Workforce auch sehen werden, dadurch, dass es eben flexibler wird, dass es digital und remote getrieben wird, dass wir eben Teams sehen werden, die noch viel, viel internationaler sind als heute, weil Ländergrenzen nicht mehr so entscheidend sind für das Thema Arbeit. Sprache wird immer eine Barriere sein wahrscheinlich, aber Ländergrenzen halt nicht mehr, und dann kann eben jemand auch wunderbar aus Portugal oder Südafrika oder wo auch immer, wenn es dieselbe Zeitzone ist, wunderbar mit dem Team in Deutschland arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das wird noch viel, viel mehr in Zukunft kommen.
Sehr, sehr spannend. Wir werden sehen. Letzte Frage. Das ist immer so meine letzte Frage, die ich stelle. Wenn wir uns heute in einem Jahr wieder unterhalten, was war bei Work Genius 2021 dann los?
Das ist eine besonders spannende Frage, wenn man Corona mit einbezieht, weil wer weiß schon, was 2021 passieren wird. Das stimmt. Ich glaube, wenn wir uns in einem Jahr nochmal unterhalten, dann, wir haben bei Work Genius sehr ambitionierte Wachstumsziele. Ich glaube, dass wir dann nochmal wesentlich größer sind, sowohl vom Team als auch vom gesamten Geschäft her, als wir es heute sind, wesentlich internationaler nochmal. Also die USA hat einen sehr, sehr großen Fokus gerade bei uns. Das heißt, da legen wir viel Wert drauf, dass das sich entsprechend entwickelt. Wir gucken uns auch gerade andere Länder an, und ich glaube, vielleicht so ein bisschen mehr Makroperspektive. Ich glaube, das wäre so meine Theorie, dass wenn wir uns Anfang 22 unterhalten werden, dass wir mit Work Genius bei vielen Unternehmen noch einen wesentlich integraleren Teil spielen werden, weil die Unternehmen durch Corona verstanden haben, dass diese Flexibilisierung eben gekommen ist, um zu bleiben. Und mein Guess wäre auch, dass eben nicht sich alles zurückdreht, wenn ja wir wieder einen Normalzustand haben, sondern dass viele Unternehmen festgestellt haben, und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir es ein bisschen justieren und optimieren. Und da sind dann so Dienstleister oder Services, wie wir es sind mit Work Genius, eben genau die, die dafür dann auch den Mehrwert bringen. Das heißt, wir werden, glaube ich, ja, wesentlich mehr größere Unternehmen auch noch sehen, die da in irgendeiner Form uns auch integriert haben. Ja, das ist mehr so die Makroperspektive, aber ich glaube, das ist was wir auf jeden Fall im Laufe 2021 sehen werden.
Mega spannend. Daniel, vielen, vielen Dank.
Jan, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Bis ganz bald.
Ciao.
Wow, wow, wow. Was für ein spannender Podcast. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat's mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns hier bei Spotify, Voice Podcast, folgt uns auf Instagram und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn's heißt, herzlich willkommen zum Voice Podcast. Ab jetzt wieder wöchentlich. Versprochen, hoch und heilig. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao.